We are ready.
Ja.
Willkommen nach kleiner Sommerpause zurück. Gegenüber von mir sitzt Raphael. Hallo. Ich bin Ann-Sophie.
Hallo.
Und zusammen sind wir
Daumenkino.
Wir melden uns jetzt schon zurück, denn es liegt noch viel vor uns und wir haben noch so ein, zwei Sachen, die wir eventuell noch mitbringen wollen würden.
Ja, es gibt ein paar Filme, die diesen Sommer noch rauskommen werden, auf die wir uns sehr freuen.
Genau, und wir haben auch schon zwei Filme gesehen, die durchaus unterhaltsam waren, die wir vielleicht auch noch mitbringen wollen.
Ja.
Also einen besprechen wir heute, der da ist Asteroid City.
Korrekt.
Und dann haben wir noch Hard Feelings gesehen. Und Linoleum.
Ja.
Hat sich deine Meinung nicht so verbessert? Also beziehungsweise ist deine,
so,
ist deine Stimmung schlechter geworden zu Linoleum? Weil du warst ganz positiv begeistert.
Nee, nicht schlechter. Ich habe gerade an irgendwas anderes gedacht und hatte diesen Astronautenfilm mit dem alten Mann im Kopf. Aber ich dachte mir, das war das ja gar nicht.
Ich hatte den Vergleich gezogen, weil ich dachte, ich hätte mich an eine Situation aus dem Film erinnert, was falsch assoziiert war.
Ja, nee, genau.
Aber das Grundthema war sehr ähnlich.
Das Grundthema war sehr ähnlich,
genau. Nee, das letzte Mal, du hast ihn schon wieder vergessen, Linoleum.
Ich vergesse nur, wie so gesagt, so verwechselt.
Okay, got it, ja.
Und dann habe ich noch den Spider-Man gesehen, den wollte ich eigentlich auch mitbringen, aber wir haben es noch nicht geschafft, dass du den noch siehst, damit wir den zusammen besprechen können.
Ja, ich weiß.
Noch ist der im Kino, deswegen.
Der wird bestimmt noch eine ganze Weile immer noch.
Ja, eine ganze Weile ist auch schon 4 Wochen her und irgendwann nach 6 Wochen mittlerweile ist das Fenster. Ich glaube, der kommt nämlich schon im August auf Video on Demand raus.
Das Ding.
Die Fenster sind so klein geworden, dass wenn du nicht innerhalb der ersten 2 Wochen im Kino bist, gerade in unserem kleinen Kino haben wir nur einen Saal. Das heißt, wenn die irgendwann oder ein neuer Film nachgeschoben wird und Barbie, Oppenheimer sind und Mission Impossible, Dead Reckoning Teil 1 kommt ja auch.
Nächste Woche.
Deswegen, das Savoy wird Probleme haben, alle diese Filme irgendwie zu zeigen. Und hat dann leider, wie bei Bo is Afraid, es gab nur ein einziges Screening an einem Sonntag, wo ich nicht da war und ich konnte nicht gucken. Und es gab ein anderes Screening im Savoy und natürlich nirgendwo in Hamburg sonst auf Deutsch.
Weiß nicht, ob
Deutsch,
dir Bo's Afraid gefallen hätte.
Ist mir egal, ich will ihn sehen.
Den könnte ich eigentlich auch nochmal mitbringen. Den habe ich ja mit Lena in Malmö geschaut. Lena war absolut verwirrt.
Ja, ist auch richtig so. Dafür ist ja Ari Aster bekannt.
Also das war auch nochmal ein ganz anderes Level. Also ja, ich bin wie gesagt, in allen Ehren. Du kannst dir nicht vorstellen, wie weird das ist.
Nee, deswegen, ich bin eigentlich so gespannt drauf, auch wenn der Scheiß, also mir nicht gefällt, also für meiner Art.
Für deine Weirdness zu viel Weirdness.
Will ich ihn trotzdem sehen. Und wie gesagt, es gab nur ein einziges Screening in Hamburg. Und deswegen Spider-Man Across the Spider-Verse, auch so geil der ist und so viele Zeiten der auch mittlerweile hat. Deswegen wird er langsam auch rausfliegen.
Also ich habe Mittwoch und Donnerstag Zeit. Eigentlich wollte ich mir die Woche nicht so voll nehmen, aber vielleicht.
You can do whatever you want.
Ja, ich möchte ja. Ich möchte aber auch einfach weniger soziale Kontakte. Da sind nur mal Leute im Kino.
Nein.
Ich möchte schlafen.
Oh.
Das auch. Naja. Whatever.
Ja, wir kriegen das vielleicht irgendwann.
Ja, nee, also vor allem das Lustige ist, ich habe es Kollegen noch sehr wärmstens empfohlen, weil der halt sehr gut besprochen wurde. Der hat noch bessere Bewertungen bei Letterboxd als der erste und der war auch schon fantastisch.
Ich war auch, habe den ersten nochmal, nachdem ich den zweiten geguckt habe, nochmal nachgeschaut und ich war mir kurz nicht sicher, welchen ich besser finde und dachte mir doch, der zweite ist besser. Also wenn man das so vergleichen möchte mit was ist besser, die sind beide mega gut, aber ich finde den zweiten nochmal ein Stück.
Nochmal ein Stückchen.
Fein, nochmal ein Stück polierter, nochmal ein Stück, die Story ist halt interessanter.
Mhm.
Wobei die erste auch geil war, aber es geht dann nochmal genau ein Stück weiter. Aber dazu dann mehr, wenn wir bei dem Film angekommen sind.
Genau, vielleicht. Und eventuell erzähle ich dir einfach schon vorher was über Bo is Afraid.
Vielleicht.
Können wir mal gucken. Vielleicht werde ich versuchen, es so anzuteasern, dass du doch auch abgesehen von der Weirdness, von der ich erzählt habe, eventuell gibt es da.
Du brauchst den ja gar nicht teasern, ich will ja gucken.
Ja, aber Teaser ich will vielleicht noch weiter dass du noch nervöser wirst.
Die Definition dafür, dass du mir den schmackhaft machen möchtest, aber ich sag's hier nochmal.
Ich will dich teasen, dass du ihn noch nicht gesehen hast. Ich will
teasen,
dass du ihn noch nicht sehen kannst.
Apropos Wörter, ich habe letztens gelernt, dass das Wort Trailer von natürlich ein englisches Wort, von dem Wort Trailing abstammt, was früher das der Fall war, dass die Trailer am Ende des Films gezeigt wurden. Habe ich schon mal irgendwann gehört, dass es der Fall war. Aber genau, der Film muss zu Ende, Abspann ist gezeigt. Jetzt werden noch mal Trailer für andere Filme gezeigt, die du eventuell gucken möchtest. Deswegen Trailing after the movie. Aber irgendwann dachte man sich, ah, ist nicht ein blöder Spot dafür, also packen wir es nach vorne.
Niemand.
Niemand bleibt so lange sitzen, wobei früher der Abspann nicht so lang war. Ich rede wirklich von irgendwie 20er, 30er Jahren, wirklich am Anfang der Kinowelt.
Okay,
und das fand ich sehr interessant, dass das Wort Trailer halt da daher stammt.
Ja, guck an.
Das ist das Einzige, was ich mir gemerkt habe bei der ganzen Doku, die ich mir angeguckt habe.
Ausgezeichnet. Also dein Erinnerungsvermögen ist ausgezeichnet. So, wollen wir hier nochmal hier so.
Ja.
Naja, ist kein Weinglas.
Das geht härter.
That's what she said. Never mind, Asteroid City. Wir gehen hier wieder los. Wes Anderson, falls wir den Namen noch nicht erwähnt haben. Ne? Also.
Haben wir noch nicht. Nein.
Wes Andersons neuer Film, Asteroid City.
Jetzt im Kino,
genau.
Ich habe die Werbung dazu im Baumarkt gehört.
Im Baumarkt?
Es gab so eine
Das ist der unpassendste Ort dafür.
So Musik hört kurz auf, wobei ich niemals gemerkt habe, dass im Baumarkt Musik gespielt wird, so ganz leichte, seichte Musik, und dann kommt plötzlich so eine Stimme und dann Asteroid City, der neue Film von Wes Anderson. Und dann haben die den Plot falsch erzählt, auf Deutsch.
Was haben sie denn erzählt? Dann können wir es ja gleich korrigieren.
Das ist noch ein Spoiler mit drin. Also erstens haben die gespoilert, was ich doof fand, und dann haben die den Plot, wie gesagt, falsch erzählt, und dann dachte ich mir so, oh mein Gott. Deswegen, das können wir besser und wir spoilern nicht.
Ich weiß auch nicht, was es da zu spoilern gibt, ehrlich gesagt, aber...
Weiß ich auch nicht.
Also eigentlich ist es jetzt nicht so... Also Spoiler bezieht sich ja immer auf einen Plot-Twist irgendwo, den man nicht so sehen kann.
Und es wird sogar alles im Trailer eigentlich...
Es wird alles gezeigt, im Trailer gesagt.
Was man und eventuell Spoiler
genau, also ich würde auch nicht
definieren
sagen,
könnte.
Genau. Also das ist nichts, was man. Also nee. Die Filmerfahrung, also bei Wes Anderson, glaube ich, ist es nicht so, dass die Filmerfahrung kaputt geht, wenn du weißt, worum es geht im Film.
Ja, er schreibt jetzt auch keine Geschichten, die wirklich so ein Mindblown oder Plot-Twist drin haben. Das sind halt immer, die Ästhetik ist halt sehr wichtig.
Genau.
Und die Charaktere, die miteinander interagieren.
Die kleine Weirdness, die er immer so transportiert. Genau, aus dem Genre Comedy, Romance und Science Fiction
Das ist korrekt.
Lief dieser Film am 15. Juni an. Ist jetzt also schon ein bisschen im Kino.
Yes. Und wie gesagt, schon fast wieder draus.
Ja, die Besetzung kann sich sehen lassen. Ich lese mal ein paar Namen vor.
Okay.
Jason Schwartzman, das sagt jetzt vielleicht nicht jedem zwangsläufig was, aber ist ein Dauergast bei Wes Anderson, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrian Brody, Liev Schreiber, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Willem Dafoe, Margot Robbie, Jeff Goldblum, und die Liste geht weiter.
Mensch.
Ja.
Da ist ja jeder, der in Hollywood irgendwie arbeitet,
Rang und Namen,
einen Namen hat.
Genau. Wir sind in den 50ern.
Mhm.
In einer verlassenen Wüstenstadt.
Die da heißt
Asteroid City. Aus dem unkreativen Grund, dass dort mal ein Asteroid eingeschlagen ist.
Ja, ein richtig schöner kleiner. So genau, eine Faust.
So ein Metroid groß. Ist es, glaube ich, sogar eher. Ne? Was ist der Unterschied zwischen Asteroid und Metroid?
Das hatten wir schon mal. Wir hatten genau dieses Thema. Ich weiß nicht, bei welchem Film, aber wir hatten.
Vielleicht war das bei dem. Von dem anderen Astronautenfilm, den du eben schon erzählt
Kann
hast.
Kann sein. Wir haben nämlich darüber philosophiert, was ein Asteroid und was ein Metroid. Und ich weiß, in der Episode haben wir es falsch gesagt. Wir haben uns irgendwann danach korrigiert, aber das...
Wozu google ich den ganzen Scheiß, wenn ich es eh wieder vergesse?
Ja, und ich vergesse mal alles, ja?
Mhm.
wie dem auch sei, ich weiß nicht mehr, was war. Also das eine ist natürlich in der Umlaufbahn, also noch nicht in der Erdumlaufbahn. Das andere ist, wenn es in der Erdumlaufbahn ist.
Ach so, wenn es verglüht quasi.
Wenn es anfängt zu verglühen.
Also da müsste ja eigentlich...
Dann ändert sich der Name von Asteroid und Meteorit zu Meteorit oder andersrum.
Aber ich glaube, dann ist es wahrscheinlich wirklich der... haben sie nicht gesagt, der Meteorit? Aber es
naja, wenn der Film Asteroid City heißt, dann kann es ja sein, oder hoffentlich ist es dann ein Asteroid, der... in der Erdumlaufbahn ist, weil der ja dann eingeschlagen ist. Und ein Meteorit müsste ja dementsprechend dann im Weltall sein. Das ist jetzt meine Logik, die ich jetzt angewandt habe. Und ich hoffe, Wes Anderson hat das vorher
ich hab das
nachgeschaut.
Ich habe das auch, hätte das jetzt auch so definiert. Warte mal.
Würde ja ein bisschen logisch sein auch.
Also, aber es ist auch eine Größe. Die kleinsten Objekte sind die Meteoriten. Sie sind recht klein. Sie können einige Zentimeter groß sein oder ein paar Meter. Schöne Skala hier. Ja. Auf jeden Fall sind sie kleiner als Asteroiden. Wobei die Grenze hier nicht genau definiert ist. Meteoriten können Asteroiden, Kometen, um Gottes Willen.
Ach, Komet. Vielleicht war das auch mit Kometen. Ach, keine Ahnung.
Einem Asteroiden, Komet. Oh Gott, jetzt müsste man das hier in der Nähe. Warte mal.
Uns zuzuhören, wie wir
Meteorit bei Wikipedia ist,
was nachschauen.
Ich muss das jetzt wissen, ich kriege die Krise sonst.
Wir müssen das einmal filmen. Ich glaube, das ist viel interessanter, wenn das gefilmt ist.
Bei mir beim spontan recherchieren zuschauen, super. Ja. Stück eines Meteorit, Stück eines Meteoriten oder Asteroid, das beim Durchgang durch die Erdatmosphäre nicht vollständig verglüht ist und auf dem Boden aufschlägt. Also das ist ein Meteorit.
Okay.
Der Meteor ist die Verbrennung, die Leuchterscheinung, im Volksmund Sternschnuppe genannt. Und hier steht nicht Asteroid. Komet ist größer. Ich vermute, es ist eine Größenordnung. Und ich glaube auch, sie benennen, weil der Meteorit liegt da ja noch drin. Und ich glaube, sie sagen halt, da ist noch dieses Stückchen Stein. Und ich glaube, sie sprechen die ganze Zeit von den Meteoriten, oder? Nevermind. Okay, auf jeden Fall ist ein Gegenstand, ein Stein, ein Stück Gestein aus dem Weltall.
Stein.
In die Wüste eingeschlagen, in den 50er Jahren. Und seitdem ist das ein Ort, der ein bisschen weird ist, wo sich ein paar komische Gestalten rumtreiben und einmal im Jahr auch so eine Konvention von einem Kinderwettbewerb, wo du Erfindungen und Forschungsergebnisse quasi genau, als Kind oder Erfindungen einreichen kannst.
So schönes Jugendforschprogramm.
Genau. Was gibt's Schöneres, als dafür irgendwo nach Timbuktu in einen extrem wüstigen Standort zu fahren, um sich dort auszeichnen zu lassen? Auf jeden Fall sind natürlich auch ein paar Forschungsgruppen da, aber die treten eigentlich gar nicht so in den Vordergrund am Anfang. Es geht eigentlich eher um die Kinder. Das sind allesamt Nerds, alle ein bisschen sozial inkompatibel, aber alle irgendwie ganz süß dabei. So. Ja, das ist auch alles ganz lustig und fröhlich,
bis
dann die Verleihung stattfindet. Wir lernen so ein bisschen die Charaktere kennen, natürlich, versteht sich, ne? Wes Anderson lebt ja von den verschrobenen und ulkigen Charakteren.
Ja, der liebt auch Charaktere auf seine Art und Weise vorzustellen.
Genau.
In wirklich süßer Art, mit schöner Musik unterlegt, wirklich zentriert. Wir sehen dann Charakter A und dann wird dazu noch was erklärt. Weil in dem Film, ich glaube, das ist vielleicht nochmal interessant, das Ganze ist eigentlich ein Theaterstück. Mhm. Diese Asteroid City-Geschichte, die wir sehen. Und man sieht so ein bisschen hinter den Kulissen, wie sich dieses Theaterstück entwickelt und wie Bryan Cranston, der den Sprecher spielt, wie er uns so ein bisschen durch diese Geschichte führt und das Theaterstück aufbaut. Und dann schneiden wir immer zwischen Schwarz-Weiß, wie er auf der Bühne steht, zu einem Farbfilm, wie wir die Asteroid City, wie man das im Trailer gesehen hat,
genau. Wie
diese Geschichte sich ausspielt. Und das ist auch eine nette Art, weil dann hat Brian halt immer die Möglichkeit, zu den Charakteren noch was zu sagen.
Ja, genau. Und auf jeden Fall, Hauptgeschehen ist dieses Szenario in Asteroid City. Und drumherum als Rahmen gibt es die Theatererzählung und auch die Erzählung des Schriftstellers, der das im Endeffekt formuliert und verfasst hat. Jetzt fange ich auf meine alten Tage noch an zu stottern.
Der das ganze Ding schreibt.
Genau. Ja, dann trifft es sich, dass halt ein Wesen, das nicht ganz so erdlich ist, auftaucht und das Ganze ein bisschen ins Chaos stürzt.
Ja.
Auch relativ fortgeschritten im Film. Ich würde sagen, der erste Akt ist sehr lang, wo die Charaktere vorgestellt werden. Der zweite ist schon kürzer und im dritten geht es sehr schnell zum Ende des Films. Also es nimmt dann gut Tempo auf von der reinen Geschichtserzählung, würde ich sagen.
Ja.
Kam mir zumindest so vor.
Es wird auch mit solchen Karten quasi gesagt, in welchem Akt und in welcher Szene uns wir befinden.
Genau.
Wir sehen nicht jede, aber
es wird ein Drehbuch beschrieben.
Genau, quasi, ne? Aber man sieht halt immer so, okay, wir sind jetzt in Akt 1, dann wieder heißt und dann sind wir Szene 3 bis 5. Genau. Also wirklich so ein klassisches Drehbuch.
Genau. Und das ist natürlich auch sehr typisch Wes Anderson, einfach das Konzept per se zu nutzen und in Form zu gießen.
Yes. Ne?
Apropos Wes Anderson.
Mhm.
Da war der Gena, I'm sorry. Mm. Er hat ja so seine Brudis und Schwestis, mit denen er immer seine Filme macht. Er ist ja bekannt dafür, dass er gerne mit
Alle seine Freunde
einbestellt. Nein, dass auch Leute gerne mit ihm arbeiten. Dass es mittlerweile auch sehr namhafte Leute sind, die mit ihm arbeiten gerne. Deshalb, also das Budget für den gesamten Film sind 25 Millionen. 10 davon sind Set. Also Produktionskosten und 15 Castingkosten. Also dafür, dass sehr, sehr viel Practical bei ihm ist oder fast alles, ist das ganz schön kleines Produktionsbudget.
Ja, Wes Anderson liebt es ja, mit Miniatur-Sets zu arbeiten.
Und auch Stop-Motion-Sets.
Genau, ne? Sehr viel Stop-Motion, sehr viele interessante, also das ist zum Beispiel das Grand Budapest
Wir haben es heute gut mit
Das Grand Budapest Hotel zum Beispiel ist ein sehr großes Set für ein Miniaturset, aber ja. Es ist trotzdem halt irgendwie 1:18.
Ne?
Und das sieht so süß aus, wenn du dann einen Mensch daneben stellst und dann das Ganze vergleichst, wie es dann im Film aussieht. Mhm. Und hier hast du auch den Zug, der am Anfang vorkommt, ist auch ein Miniaturzug, der durch Asteroid City fährt. Und deswegen sind die Kosten relativ gering im Vergleich zu irgendwie einem CGI oder einem richtigen Zug. No, Christopher Nolan wird natürlich einen richtigen Zug nehmen, wenn er sowas filmen würde.
Genau. Er wird noch ein paar Sitze verkaufen, damit es nicht ganz so schrecklich ist, die Bilanz, aber ja.
Genau, und weil jeder wirklich gerne mit Wes Anderson arbeitet, haben zum Beispiel solche Namen wie Scarlett Johansson ihr normales Budget oder ihr normales
die auch normalen Gagen.
Honorar, genau, sehr verkleinert oder sich quasi runter verhandeln lassen, damit sie halt mit ihm zusammenarbeiten können. Weil, ne, das Budget von 25 Millionen ist nicht viel, wenn wir mal die vergleichen, was wir eigentlich sonst so für Filme und Budgets haben.
Genau, und 15 für einen Cast, der so namhaft ist. Man muss natürlich auch dazu sagen, dadurch, dass du viele Darsteller hast und viele Charaktere immer, also es ist ja selten nur eine kleine Anzahl, es geht ja auch immer um Gruppendynamik, um so ein bisschen Pfadfinder-Vibes, ja. Ne? Also dieses in der eigenen Weirdness, andere Leute in ihrer Weirdness zu finden, ist ja hier wiederum ganz süß. Die bleiben ja dann immer unter sich.
Ja.
Und schützen sich vor der großen, gefährlichen Welt. So ein bisschen ist ja immer so ein bisschen der Kokon, den er da aufbaut. Und dadurch hast du natürlich auch du hast dann reduzierte Screentime pro Castmitglied. Das heißt, genau. Du hast jetzt du hast immer ein Lead, klar, aber das ist jetzt nicht so, dass wie in anderen Filmen, wo dann, wenn du die Mission Impossible anschaust oder so, wo halt dann du weißt, okay, 80% der Screentime gehen halt auf Tom Cruise. Natürlich, weil der sich wieder auf irgendein Motorrad geschmissen hat und irgendeine Rampe hochfährt und dann in den Bungee-Jumps überzugehen oder whatever. Nee, nicht Bungee-Jump, in Skydiving übergeht.
Ja.
Also.
Ja, und das macht er auch irgendwie 5-mal, bis er dann sagt, okay, das ist jetzt, ich könnte noch ein bisschen länger das Motorrad festhalten.
Ich glaube, die haben es noch länger gemacht. Ich glaube, die haben es mehrfach gemacht.
Und deswegen, genau, hier haben wir zwar den Lead mit Jason Schwartzman, aber im Vergleich ist das natürlich, also ne, er ist ja wirklich ein Teil von einem Ensemble und da ist es halt viel wichtiger, dass das Ensemble funktioniert und wir halt dementsprechend nicht so viel Screentime pro Person haben, was auch dementsprechend die Kosten wahrscheinlich runterzieht.
Ja, zumindest für die einzelnen Leute.
Ja. Ja.
Auf jeden Fall ist es wohl so, dass, weil es halt irgendwie alles Leute sind, die auch schon mal zusammengearbeitet haben, die auch mit Wes Anderson zusammengearbeitet haben, ist das alles wohl sehr, sehr familiär gewesen. Das hat Bryan Cranston zumindest erzählt, dass es sehr, sehr schön war, dass es eine großartige Erfahrung war, dass es keine leichten Dreharbeiten per se waren, gerade weil man wahrscheinlich auch mal ein bisschen practical dabei ist. Aber er sagte, es gab halt immer jeden Abend ein Festessen, wo sie alle zusammen saßen und er nannte das die Erfüllung des Traums eines jeden Schauspielers. Und ich meine, wir wissen, dass es diverse toxische Sets und Umgebungen gibt, wo es nicht so toll ist zu arbeiten. Und deshalb ist das so schön, dass ist in der Welt von Wes Anderson an seinen Sets und an seinen Produktionen einfach noch total schön und erfüllend ist, als Schauspieler zu arbeiten. Und das Handwerk halt noch irgendwie so eine Rolle spielt. Weil deine Filme sind ja komplett frei von Sexappeal oder so. Ne? Ich finde, das hat halt nichts, das ist so gar nicht wirklich seins. Also er hat zwar dann immer schöne Frauen dabei, aber es jetzt die nimmt er ja auch immer so ein bisschen aus ihrer Position heraus. Mhm. Das finde ich eigentlich immer ganz schön. Scarlett Johansson, die eine berühmte Schauspielerin spielt. Oder eine Schauspielerin, die gerne berühmt wäre.
Genau. Und die anderen Leute, die mit involviert waren, also die anderen Schauspielerinnen und Schauspieler, haben auch sehr darüber geschwärmt, über diese Abendessen, die Bryan Cranston erwähnt hat. Denn Bryan Cranston hat ja eine Mezcal-Firma, Dos Hombres, mit seinem ehemaligen Co-Star Aaron Paul. Und scheinbar bei diesen Abendessen war
er nicht regelmäßig ausgepackt.
Genau, war er nicht nur einfach, war eine schöne Zeit mit allen zusammen, sondern Brian war der Host und hat das Ganze geschmissen und hat wirklich jeden Drinks gemixt, Margaritas gemixt. auf deren Instagram-Kanal gibt es auch verschiedene How-Tos. Und natürlich hat er dann seine Dos Hombres Flaschen wahrscheinlich mitgebracht und das ganze Ding gecatert und wirklich sich gefreut, mit allen zusammen zu sein, weil er mochte das Feeling ja schon bei Breaking Bad, dieses familiäre, dieses Tighte, dass man wirklich zusammen etwas erschafft. Und das hat er lange halt in so großen Sets oder großen Filmen
nicht gehabt, ne?
Eigentlich nicht, genau. Und dann freut er sich natürlich umso mehr bei seinem, ich weiß gar nicht, ob es sein letzter Film ist, bevor er announced hat, dass er in Rente geht.
Ach, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Aber genau, ich glaube, Asteroid City ist zumindest einer der jetzt zumindest gerade draußen ist, einer der letzten, wo er auf jeden Fall noch
dabei war.
Marketing gemacht hat und auf den roten Teppichen da war. Aber ich meine, vielleicht kommen noch 2, 3 Projekte von ihm raus, aber er hat vor ein paar Wochen verkündet, dass er jetzt erstmal
aufhört.
Pause gemacht hat oder Pause machen wird und mit seiner Frau ein bisschen in Paris und in Europa abhängen möchte. Genau. Und eventuell, wenn er in 20, 30 Jahren noch fit ist, vielleicht dann wiederkommt, aber jetzt erstmal chillen möchte.
Oh, verständlich. Hat er sich verdient.
Ja.
Ursprünglich sollte der Film in Rom gedreht werden.
In Rom? In der Wüstenlandschaft in Rom?
Ja, und dann haben sie es aber in Xinjiang in Madrid irgendwo gedreht. Oder eher im Madrider Umland wahrscheinlich, würde ich mal vermuten.
Das waren bestimmt auch alles so handgemalte Hintergrundbühnenbilder.
Kann ich mir vorstellen.
Kann ich mir bei US super vorstellen. Das ist ja immer ein bisschen Sand nach vorne auf den Boden knallen und dann hinten hast du so schön diese handgezeichneten Bilder.
Ja, genau. Es ist nämlich auch schon sein 11. Spielfilm, also Erfahrung hat er schon mit dem Genre. Geschrieben hat er das Ganze zusammen mit Roman Coppola, mit dem er auch schon Darjeeling Limited und Moonrise Kingdom geschrieben hat. Genau, das ist der erste Film, den er ohne Bill Murray macht.
Wissen wir, woran das liegt? Also ist das,
ich glaube, es war ein Schedule-Ding. Ich glaube, sie hatten ihn da am Set und ich glaube, es hat mit einem anderen Schedule nicht hingehauen und konnten dann seine Szene nicht zu Ende drehen, so wie ich das verstanden habe. Okay. Aber er war einfach busy.
Weil irgendwas war doch mit einem, keine Ahnung, Skandal.
Nein, das ist kein Skandal. Nein.
Nee,
du bringst das durcheinander. Nein.
Nee, ich habe irgendwas nur gehört, dass Bill Murray jetzt nicht mehr cool ist, aber ich war mir nicht sicher.
Nee, der hat doch Kellys gedatet oder angeblich datet er Kellys, die Musikerin, und da sind alle Die sind alle, waren alle ein bisschen verwirrt, weil die viel jünger ist und es war natürlich wieder alles
Out of proportion.
Exakt.
Deswegen, ich habe dann nur die Headlines gelesen.
Vielleicht ist da noch irgendwas anderes passiert, aber das war das der letzte Aufreger, wo die Leute gesagt haben,
weil das Problem ist immer, man kriegt halt irgendwelche Headlines mit oder irgendwelche Skandale, MeToo-Aufschreie und dann nie, wenn es dann der Fall ist, die Korrektur oder ob aber die Person dann das doch nicht gemacht hat, wie zum Beispiel jetzt, was groß in den Medien ist mit dem Marvel-Dude da. Der jetzt ja scheinbar unschuldig gesprochen wird, weil das alles bogus war. Zumindest das ist die letzte Information, die ich groß gelesen habe. Aber sowas kriegt man eigentlich nicht mit, außer es ist wirklich so ein ongoing Ding, wo dann wirklich jemand hast, der noch viele Projekte eigentlich vor sich hat. Also bei Bill Murray, wie gesagt, hatte ich nur irgendwas am Rande mitbekommen und war mir nicht sicher, was das jetzt war. Und müsste da eigentlich nochmal nachgucken, was.
Also ich glaube, es ging einfach um die
Dating-Gerüchte
rund um ihn und.
Ja, gut, das interessiert mich nicht.
Das war, soweit ich mich erinnere, das war das, wo alle so ein bisschen verwirrt waren, wo ich auch denke, but why?
Lass den doch daten, wen er möchte. Anyway.
Ja. Süß ist wieder, dass natürlich auch Wes Anderson, der hat ja so auch ein Faible für Stop-Motion und ist alles und hier macht da so ein bisschen Mixed Media. Es sind tatsächlich auch so ein paar kleine Figürchen dabei, die Stop-Motion animiert sind. Und das sind so kleine Animatics. Und die hat er tatsächlich selber
vertont.
Die machen dann so Piepsgeräusche. Das ist dieses, genau. Halt trotzdem irgendwie menschlich, obwohl es halt nicht menschlich ist. Also das ist halt ganz süß. Und wie gesagt, ich glaube in erster Linie dieser kleine Vogel, der da halt immer irgendwie, wo man auch den kriegt, noch eine Rolle und der halt einfach da irgendwie rumpiepst. Und aber auch zum Teil, also ich fand die Mischung ganz schön zwischen Stop-Motion-Bewegung zum Teil, aber auch Set-Pieces, ne? Also du hast so eine Mischung gehabt zwischen On-Scene, also wie im Spielfilm, aber halt gleichzeitig mit so, dass mal eine Palme oder so dazwischen war oder ein Schild, wo du, was halt aussah wie Pappe oder wie so ein Prop, so ein Szenen-Prop einfach, wo du sagst, das ist halt einfach um die Szenerie darzustellen auf einer Bühne oder in der Miniatur. Und das fügte sich aber so hübsch ineinander. Weil auch dieser Alien, der ja dann auftaucht.
Ja, aber das Ganze ist ja eh wirklich Wes Anderson-Style. Das ist wirklich highly stylized. Das wirkt wirklich so schön. Und wir hatten auch schon gesagt nach dem Film, jede Sekunde in dem Film kannst du direkt als Gemälde irgendwo ausdrucken. Weil das sieht so schön aus. Und das ist natürlich immer super toll komposiziert. Komposition will ich verwerben.
Komponiert.
Komponiert?
Ja.
Ja?
Ja, ist auch ein Komponist.
Okay. Das Wort.
Ich glaube schon.
Das meine ich.
Okay. Das nennt man übrigens diese Art von, weil er auch alles sehr geradlinig und rechtwinklig ausrichtet, ne? Also wenn die Kamera mit einem 90-Grad-Winkel zur Aufnahmeobjekt aufgestellt wird, nennt man das jetzt muss ich hier näher ranrutschen, ich kann wieder nichts lesen. Planimetrische Inszenierung.
Siehst du mal. Planimetrisch, also, machen wir das ab jetzt.
Klingt total schön, oder? Also und seit The Royal Tenenbaums ist das so sein Stilmittel und ist halt, wird halt mit jedem Film und man denkt, kann ich noch mehr? Doch, watch me, es kann noch mehr von diesem Vibe.
Es gibt sogar einen kleinen Gag. 100% ein Gag, weil Wes Anderson spricht in die Kamera, das macht er hier auch sehr oft, aber da ist er und sagt dann, ich führe euch mal so hinter die Kulissen und dann geht er ein Stück, die Kamera fährt natürlich perfekt mit, dann ist er an der einen Szene und sieht die Kamera und meint, die ist 2 Grad zu weit nach links und schreit den AD an. Natürlich alles in good fun. Und, aber da weißt du halt, ihm ist das schon sehr wichtig, dass das auch alles perfekt ist. In dem Fall ein bisschen überspitzt, aber es ist sehr süß anzugucken. Einfach mal so ein Wes Anderson Behind the Scenes. Ich glaube, es war sogar Asteroid City. Und erklärt so ein bisschen, wie der Film gemacht wurde. Kann ich nur empfehlen.
Also es ist tatsächlich auch ein Motiv. Also diese Art der Aufnahme ist jetzt nicht neu. Das haben auch andere Filmemacher schon viel benutzt. Buster Keaton, Jean-Luc Godard und Stanley Kubrick.
Aber nie so exzessiv.
Exakt. Bei ihm kommt halt auch noch der Stil, die stilistische Aufbreitung der Einstellung dazu, das Farbgrading, was hier auch wieder sehr ausgeprägt ist. Das wird auch immer extremer und ich glaube, also es wird immer stilistischer. Also es wird immer...
Wie weit kann er denn noch gehen, ist die Frage. Das war ja schon bei French Dispatch mit seiner eigenen Farbwelt.
Das ist hier noch
super noch viel schön. Mehr, ne? Und hier hast du ja nochmal, weil wir gerade in der Wüste sind, nochmal einen viel wärmeren Ton. Und Grand Budapest Hotel sah noch normaler aus.
Ja, aber das war auch schon sehr Tony.
Also das hast du ja so generell guckt, immer bei seinen Filmen, auch bei seinen ersten paar Filmen, war das schon irgendwie dieser Ansatz zu sehen. Aber ja, man sieht so, wie diese Farbwelt, dieses Color Grading immer spezieller wird. Ja,
die geht halt immer tiefer ins Konzept. Ne? Also das ist halt, das hier ist halt wirklich schon sehr konzeptionell, der ganze Film.
Oh yes.
Also
ist auch sehr Meta, weil wir haben ja diese 3 Ebenen. Und da muss man auch, also ich fand das bei French Dispatch, war das auch schon Meta.
Aber man musste sich ein bisschen umstellen, ne? Weil er ist halt ein bisschen weg von der Geschichte, die er erzählen wollte, zu Der Geschichte wegen.
Genau.
Das die Geschichte in der Geschichte, im Konzept. Also es ist schon...
Genau, da muss man erstmal da drin sein und denken, okay, so ist das.
Ja, viele mochten French Dispatch auch nicht so, weil sie das so zusammenhanglos fanden. Aber da hatten wir ja schon drüber gesprochen, das ist halt aufbereitet wie eine Zeitung. So, das sind halt Artikel und die werden halt zusammengesetzt. Die ergeben auch keinen Kontext zusammen, aber sie gehören halt in ein Haus, in ein Verlagshaus, in eine Zeitung, in eine Ausgabe. Und das ist hier nicht anders.
Und hier haben wir halt ein Theaterstück. Und ähnlich wie Christopher Nolan mit der Zeit spielt, spielt halt Wes Anderson mit verschiedenen Medien, die er dann in seinem Film oder in seinem Drehbuch anders aufbereitet, als das halt ein normaler 90-minütiger Film machen würde, der diese Geschichte erzählen würde.
Sie. Genau. So. Raphael.
An-Sophie.
Würdest du Leute für die paar letzten Wochen vor Oppenheimer und Barbie in Asteroid City schicken, wenn sie noch die Möglichkeit dazu haben?
Oh ja. Ich fand den sehr süß und ich finde ja generell, Wes Anderson hat ja so einen schönen und deswegen hat so viele liebevolle Details, die er in seine Projekte immer reinbringt. Und auch wenn, das habe ich jetzt öfter gelesen, das jetzt nicht sein bester Film ist und andere Filme von ihm besser waren im Vergleich, ich finde trotzdem, Wes Anderson hat sich seinen Namen verdient als wirklich Director, der sein eigenes Ding macht. Und deswegen jedes Projekt, was ein David Fincher, was ein Christopher Nolan, was ein Quentin Tarantino oder eine Greta Gerwig rausbringt, Wes Anderson, da muss man auch einfach ins Kino, weil das sind Kinofilme, die er macht. Das sind keine Filme, die man eigentlich zu Hause guckt. Also klar, man guckt die dann auch zu Hause, weil das super süße Filme sind, wie gesagt. Aber es ist immer schön, wenn man den auf der großen Leinwand schauen kann. Und ich würde sagen, noch läuft er. Und wer den noch nicht gesehen hat, der sollte auf jeden Fall seine 7,50 € in die Hand nehmen und sich in den nächsten Kinosessel fläzen.
Ausgezeichnet. Mit 105 Minuten Laufzeit übrigens auch.
Easy going. Kannst du eine Mittagspause machen.
Kannst du quasi Lunchbreak. Warten wir mal ab, bis die, keine Ahnung, 300 Minuten von Christopher Nolan irgendwie anklopfen und man da sitzt und denkt so, okay.
Oppenheimer, ja. Über 3 Stunden. Aber gute 3 Stunden fühlen sich nicht an wie 3 Stunden.
Also der kann schon sein Medium auch nutzen, ne? Also wenn wir uns Dunkirk angucken, da hat sich die Laufzeit schon recht lange angefühlt, ganz bewusst das tatsächlich. Stimmt, ne? Also wenn du es willst und das stilistisch nutzen möchtest, können sich 3 Stunden auch sehr lange
anfühlen. Fand ich im Nachhinein auch beim ersten Mal schauen erstmal nicht gut.
Ich weiß, du machst
es ja am Anfang gar nicht. Habe ich ja direkt gezählt, aber genau sowas wächst, finde ich. Und je öfter ich darüber nachgedacht habe und je öfter ich den gesehen habe, umso mehr verstehe ich dieses Konzept und seine Vision. Und Wes Anderson ist auch so einer. Deswegen, der hat eine Vision und der hat sehr viel Konzept. Und ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass das nicht für jeden was ist.
Aber wenn man Wes Anderson schon mochte.
Genau, wer den schon mochte, wer generell irgendwie Bock auf was, eine kleine Geschichte hat, die viele schöne, die viele interessante Charaktere haben.
Noch ein bisschen weird ist, ein bisschen sehr weird ist.
Sehr weird, ist genau. Es also sehr weird? Ist auch sehr lustig. Tom Hanks zum Beispiel finde ich mit einem der lustigsten Charaktere in dem Film. Der hat nicht so viel Screentime und so viel Dialog, aber jedes Mal, wenn er irgendwas sagt, denke ich mir, on point.
Ja, also es geht auch um Grief, um Trauer, um Beziehungen zwischen Eltern und Kindern.
Genau.
Also er hat immer sehr universelle Motive.
Seine Tochter war ihm sehr wichtig und ihr Freund / Ehemann war fand er nur so okay. Aber die Kinder sind wieder wichtig.
Ja, genau.
I liked you.
Not. Genau, also dementsprechend ist süß.
Ja.
Wenn man Wes Anderson mag, ist das auf jeden Fall ein Go-To. Und ich würde sagen, grundsätzlich
schickst du auch Leute rein?
Ich schicke auch Leute rein. Ja. Ich sage, muss man einmal einen Trailer vorher gucken. Wenn man das nicht catcht, dann kriegst du da wahrscheinlich auch nichts raus. Aber wenn man sagt, cute, dann ist es fun. Und vor allen Dingen visuell unfassbar schön.
Ja, finde ich auch.
Nur wegen der Bilder gucken.
Also man kann sich da wirklich einfach reinsetzen und ohne Ton Bilder gucken.
Ja.
Also es ist auch ein Stummfilm-mäßig, weil gerade auch diese Karten, die zwischendurch gezeigt werden, die zeigen dir so ein bisschen wie so ein Stummfilm früher, wo du dich gerade befindest. Du kriegst so ein bisschen Story allein schon dadurch mit. Und aber mit Ton ist ja besser.
We love it. Und wir gehen jetzt ins Kino.
Was schauen wir heute? Barbie?
Barbie? Naja, das, ich glaube nicht, dass er in das nie läuft. Nee. Ich glaube nicht, dass sie ihn streamen. Ich glaube nicht, dass sie uns das gönnen. Aber ich habe mich schon mal emotional vorbereitet. Aww. Shows very pink nails. ja, wir sind gespannt.
Definitiv. Und damit vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bye.
Bye. We'll be right back.